Also Dinge, die Usability-Sachen, Gewohnheiten, Bediengewohnheiten, kommen nicht mehr ausschließlich aus dem gewerblichen Kontext, die kommen aus dem privaten. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Plötzlich wird das private Erleben, das digitale Erleben, ja letztlich der Kinder, ja, die wir jetzt schon beobachten, wird zur Inspiration und zum Impuls für unsere industriellen Aktivitäten. Das finde ich einen sehr spannenden Effekt.
Und es legt die Latte hoch. Ja, heute haben wir ganz oft Diskussionen mit unseren Kunden, die sagen, das muss so einfach funktionieren wie eine Google-Suche. Das muss vom Design her so bedienbar sein wie Facebook, auch wenn man sich manchmal darüber streiten kann. Aber das sind die Maßstäbe, die gesetzt werden. Und so treibt durchaus die Consumer-IT, momentan die Business-IT, so ein Stück weit vor sich her.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur vierten Ausgabe bei Ausgerechnet eingespeichert, dem Podcast aus dem Silicon Saxony. Was bedeutet digitale Transformation? Wie verändert sie das Leben der Menschen im Alltag und in der Arbeitswelt? Wo genau liegt ihr Potenzial? Und wie treibt man diese Veränderung eigentlich erfolgreich voran? Ich freue mich heute gleich zwei hochrangige Kompetenzträger zu begrüßen, die mir diese Frage beantworten können. Beide haben jeweils vor rund 20 Jahren in Dresden im Bereich IT-Dienstleistungen ein Unternehmen gegründet, um Lösungen für eine vernetzte Kommunikation zu entwickeln. Herzlich willkommen Dirk Röhrborn, CEO und Mitgründer der Comunado Software GmbH und hallo Dr. Bernhard Blüthner, ehemals Geschäftsführer und Mitgründer der Salt Solutions GmbH und heute Managing Director bei Accenture. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen und Sichtweisen aus vielen Jahren digitaler Lösungen. Hallo.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, hallo an alle Zuhörer auch von mir.
Wir sitzen heute nicht im Podcast-Studio, wir nehmen unsere Folge digital auf. Wie passend. Ich freue mich heute übrigens ganz besonders auf unser Gespräch, denn das Silicon Saxony lässt sich so einfach und schnell mit der Halbleiterbranche in Verbindung bringen. Doch im Silicon Saxony vereinen wir auch eines der größten IT-Cluster Europas. In Sachsen arbeiten rund 70.500 Fachkräfte in 2.500 Hightech-Unternehmen. Die wachsende Softwarebranche des Freistaats zählt rund 31.000 Beschäftigte in etwa 1.700 Unternehmen. Und wenn wir bis 2030 100.000 Beschäftigte hier haben werden, wird da auch die Hälfte im Bereich IT arbeiten. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, Dirk und Bernhard, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Ja, Dirk, du vielleicht selbst. Vielen Dank für die nette Einladung, Kirsten. Mein Name ist Dirk Röhrborn. Ich bin, wie gesagt, Mitgründer der Firma Comunado hier in Dresden. Bei Comunado schlägt unser Herz für modernes Arbeiten, für Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Wir beraten Unternehmen, wir verkaufen Software von Atlassian, von Microsoft. Wir schaffen Gesamtlösungen und wir unterstützen unsere Kunden bei der Einführung und beim Betrieb solcher Lösungen. Das Ganze machen wir mit 220 Mitarbeitern an 6 Standorten, vor allem in Deutschland, Österreich und in Albanien.
Mein Name ist Bernhard Blüthner. Ich bin einer der Gründer von Salt Solutions und Salt Solutions auch hier 20 Jahre Geschichte in Dresden. Insgesamt 3 Standorte, etwa 500 Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind halt Spezialisten für Produktions- und logistikunterstützende IT-Prozesse, also großer Schwerpunkt Automatiklager. Und wir sind vor 1,5 Jahren im Rahmen einer freundlichen Übernahme in den größten IT-Dienstleister der Welt eingetreten, in den Accenture-Konzern. Und ich bin dort jetzt weiterhin Führungskraft, nennt sich dort Managing Director.
Vielen lieben Dank. Das Thema heute ist digitale Transformation und da interessiert mich ganz besonders der Mensch. Wie verändert eine digitale Transformation das Leben, die Arbeit des Menschen? Dirk, vielleicht fangen wir bei dir an. Wann ruft eine Firma denn in deiner Firma an, weil sie etwas transformieren möchten?
In aller Regel rufen unsere Kunden nicht gleich bei uns an, sondern sie probieren natürlich die Technologien aus, die es gibt, vor allem Kommunikationsmittel, Videokonferenzsysteme, Wissensmanagementsysteme, Wiki-Plattformen, SharePoint, Office 365, das kann man heute ganz schnell sich buchen, kann es ausprobieren. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ein großes Team damit arbeitet, wo ich alle Abteilungen einbeziehen will, wo ich standortübergreifend das Ganze verwenden will, wo das Ganze auf Neudeutsch gesagt skalieren muss. Und dann kommen wir ins Spiel, wenn es darum geht, eine Architektur für einen digitalen Arbeitsplatz zu schaffen, die richtigen Applikationen zu integrieren und auch die Mitarbeiter mitzunehmen bei der Einführung. Und dann rufen die Kunden bei uns an.
Und das große Ziel ist, innerhalb der Teams etwas zu verändern, dass sie durch die digitalen Lösungen besser arbeiten, oder?
Unser großes Ziel ist es, dass unsere Kunden als Organisationen schneller werden, flexibler werden, innovativer werden, dadurch, dass es ihnen eben gelingt, nicht nur innerhalb von Teams, sondern auch teamübergreifend, standortübergreifend erfolgreich zusammenzuarbeiten, erfolgreich Know-how-Transfer zu betreiben und auch effizienter zu werden in ihrer digitalen Arbeit.
Ist das eher für die interne Kommunikation?
Das ist im großen Schwerpunkt für die interne Kommunikation. Wir sprechen auch manchmal von der inneren Digitalisierung, wobei natürlich heute Kommunikation nicht an der Grenze des Unternehmens aufhört. Wir haben schon immer über Unternehmensgrenzen hinweg per E-Mail kommuniziert und heute ist es natürlich so, dass Unternehmen sehr, sehr eng zusammenarbeiten in ihren Lieferketten, Lieferanten mit ihren Kunden sehr eng zusammenarbeiten und das passiert eben nicht mehr nur noch per Telefon und E-Mail, sondern über Echtzeit-Kommunikationsplattformen, genauso wie Microsoft Teams, über das wir gerade eben auch hier unseren Podcast aufnehmen.
Das passt perfekt. Bernhard, ihr seid weniger für die interne Kommunikation. In welchen Branchen? Was genau ist euer Ziel?
Wir sorgen für, möglichst hohe Automatisierung von Warenflüssen, gerade im Bereich Lager, im Bereich Transport, im Bereich Produktionsversorgung bis hin in die operative Produktionssteuerung hinein. Also uns findet man überall da, wo Ware, Material gegenständlich gelagert, bewegt und verändert wird.
Und wenn ihr anfangt, mit Kunden zu arbeiten, was sind eure allerersten Schritte?
Na, die ersten Schritte sind Verständnis für den Bedarf aufbauen. Also ganz einfach hinfahren, anschauen, drüber reden. Wir haben ja das Glück, dass überall da, wir sind halt Materialflussleute, ne, und Produktionsleute. Das ist immer gegenständlich. Leute, die rein virtuell arbeiten, die haben es etwas schwerer darzustellen, was sie brauchen. Aber bei uns gibt es was zu sehen. Wir sehen Paletten, wir sehen LKW-Ladungen und wir kennen die Datenflüsse dazu. Wir sehen Baupläne. Ne, also mit uns kann man dort sehr gegenständlich diskutieren, was ist das Ziel. Und in der Regel sind unsere Vorhaben eingebettet in große Projekte der Kunden, Neubauten von Fabriken, Verlagerungen, Erweiterungen, sodass man da den Prozesskontext an sich direkt vor sich hat.
Das heißt, die haben schon ungefähre Vorstellungen und kommen konkret zu euch oder fangt ihr auf der grünen Wiese an und überlegt, wo man beginnt?
Ja, da muss man mal differenzieren, wer jetzt ihr ist. Also wir konkret von Sort Solutions, wir gehen davon aus, der Kunde weiß, was er will und das ist in den meisten Fällen auch gegeben. Wir sind eher Umsetzer und weniger Consultants. Wenn ich jetzt meine neue Heimat angucke, Accenture, da gibt es eine große Sparte weltweit, Strategy and Consulting. Natürlich machen die genau das, ne? Sich erstmal überhaupt vergegenwärtigen aus der Unternehmensstrategie bis hin zum Prozess. Da überlappen wir uns kaum, aber wir docken gut an.
Bei uns ist das ein Stück weit anders, weil wir vereinen bei Comunado auf der einen Seite die fachliche Kompetenz in unserem Business Consulting, auch das Know-how, Veränderungsprozesse zu gestalten und auf der anderen Seite die Technologiekompetenz und die Produktkompetenz. Die Einstiegspunkte für die Kunden sind ganz verschieden. Der eine kommt zu uns, weil er eine Lizenz erwerben will oder eine Subskription von Cloud-Service. Der nächste hat ein technisches Problem, was gelöst werden muss. Und der dritte braucht Unterstützung bei der Einführung, bei Veränderungsprozessen, um zum Beispiel neue Arbeitsweisen auch an Führungskräfte zu vermitteln. Oder er braucht Unterstützung, um mit dem Betriebsrat gemeinsam das richtig zu gestalten. Es gibt viele Einstiegspunkte. Am Ende ist unser Ziel immer, die Kunden ganzheitlich erfolgreich zu machen. Und in vielen unserer großen Kunden liefern wir am Ende die Software, die Dienstleistungen, die Managed Services und die Beratung, um solche Produkte richtig einzuführen.
Ist das oft so, dass dieser Wunsch nach digitalen Lösungen von oben kommt oder kommt das auch aus den Mitarbeitern heraus, dass die einfach an den Punkt stoßen, etwas ändern zu müssen, um ihre Arbeit besser oder effektiver zu gestalten?
Das ist eine ganz spannende Frage und das ist verschieden und das hat sich auch im Zeitverlauf verändert. In den vergangenen Jahren war es so, dass es oftmals auch eine Unzufriedenheit der Mitarbeiter war. Die haben erlebt, dass in ihrem privaten Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit viel einfacher war. WhatsApp und Co., das können selbst die Großeltern mit ihren Enkeln ganz wunderbar. Sind die Kollegen auf Arbeit gekommen, haben festgestellt, oh, mit was für steinzeitlicher Technik arbeiten wir hier? Da war also ganz viel Erwartung und Forderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem von den jungen Kolleginnen und Kollegen war das ganz, ganz stark. In der Pandemie hat sich das sehr, sehr stark gedreht. Dort wurde deutlich, Technologie für digitales Arbeiten ist die Voraussetzung dafür, dass wir unser Geschäft fortsetzen können. Und damit hat es in vielen Unternehmen ganz plötzlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung bekommen. Und natürlich in den Unternehmen, die heute schon über eine gute Digitalstrategie verfügen, ist auch der Aufbau eines digitalen Arbeitsplatzes natürlich eine ganz wichtige Aufgabe und wird auch top-down gefordert. Also es ist beides.
Das heißt, es ist auch einfach, dort etwas zu verändern. Vielleicht auch an dich, Bernhard, die Frage an euch beide. Wie schwer ist denn dieser Veränderungsprozess? Also klar, wenn der Mitarbeiter selbst an seine Grenzen stößt, wird er sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn etwas optimiert wird. Aber wenn es doch eher von oben kommt, wie veränderungsfreudig sind denn die Leute? Wir nehmen jetzt mal im Unternehmen die Arbeitnehmer erstmal, im Privaten ist das noch eine ganz andere Sache.
Gut, würde ich den Ball mal aufnehmen. Wir erleben zwei Grundsituationen. Im Logistikgeschäft ist in der Regel so, da ist ein zentral geplantes Großvorhaben, da wird eben für 20 bis 50 Millionen Euro ein neues Automatiklager gebaut. Da geht es nicht um Veränderung, da geht es um Erzeugung. Da wird etwas gebaut und das muss laufen und dazu ist einfach IT ein notwendiger Bestandteil, sonst dreht sich nichts. Ganz anders stellt sich es aber im Bereich der Produktion dar. Während wir in der Logistik ein großes Vorhaben haben, das wird konzentriert durchgezogen und in Betrieb genommen, sehen wir im Produktionsbereich eher ein Vorgehen in kleinen Schritten. Und das ist dann echt etwas, was aus der mittleren Ebene getrieben wird. Also aus der Ebene Werkleiter, Schichtleiter, Disponent, die einfach sagen, ganz im Detail, wir brauchen inkrementelle Verbesserungen, können sehr genau sagen, wo sie sie suchen. Das ist gar kein strategischer Ansatz. Und Digitalisierung ist am Ende das Ergebnis und nicht das Ziel. Ziel ist eine Prozessverbesserung. Und in der Regel sind diese Leute unheimlich kompetent in ihrem Prozess, weil sie halt mit sehr hoher Konstanz und sehr lange auf ihrem Arbeitsplatz sitzen und ihre spezielle Wertschöpfung wirklich bis aufs Atom runter beherrschen. Die kann man nicht belehren. Dort muss man gut zuhören. Und da kann man aber auch nicht erwarten, dass man mit einem Ruck alles ändert. Warum? Und das ist auch ganz vernünftig. Jede Veränderung verändert ja den Ausgangspunkt für den nächsten Schritt. Also kann man gar nicht so viele Schritte vorausdenken. Man verliert dann die Sicherheit in den Annahmen. Insofern ist für diese Themen Produktionssteuerpunkte, Prozesse eher inkrementelles Vorgehen typisch. Bei den großen Bauvorhaben natürlich, das sind planhafte Ereignisse, wo man sagt, an einem Termin muss es laufen und darauf arbeiten alle hin.
Also ist es schon sehr branchenspezifisch? Seht ihr Unterschiede in den Branchen? Kann man sagen, bei der einen Branche läuft das besser und in der anderen, da kostet es noch mehr Geduld und Überredungskunst?
Würde ich mal anschließen, weil es gut zu meiner Antwort von eben passt. Wenn man sich anguckt, wie offen sind Branchen für digitale Abläufe überhaupt? Da muss man einfach in die Vergangenheit gucken und sagen, wer hat denn dort die längste Geschichte und warum? Und die längste Geschichte in der Digitalisierung von Arbeitsprozessen hat die Finanzwirtschaft und der Handel. Weil dort passiert ja keine materielle Wertschöpfung. Das Geld wird zwar gedruckt, aber die Wertschöpfung liegt woanders und im Handel wird die Ware nicht verändert. Am Ende werden Pakete, egal was drin ist, mit dem Preis versehen und von A nach B gepackt. Das heißt, dort besteht die Wertschöpfung hauptsächlich aus Prozess. Ein Prozess an sich ist gut organisierbar und wenn das der Schwerpunkt der Betrachtung ist, dann denken alle über Prozess nach, jeden Tag. Und weniger über den Gegenstand, den sie in der Hand halten. Und dann ist auch der Prozess gut zugänglich für Digitalisierung. Und da kommt die Tradition in diesen Branchen her. In der Produktion, im produktiven Gewerbe ist es andersrum. Dort liegt der Fokus der handelnden Personen auf dem Engineering, auf der Produktgestaltung, ja, auf dem Werkstoff, auf der Zeichnung. Und die Frage, wie die Zeichnung mit ihrem Status an den richtigen Platz kommt, das ist dann eher ja gelebter Prozess, aber nicht unbedingt das Herzblut der Akteure. Und daraus erkläre ich mir die sehr deutlichen Branchenunterschiede, was die Zugänglichkeit betrifft des Digitalisierungsgedankens.
Für uns stellt sich das an einigen Stellen etwas anders dar. Wir sind ja mit dem Thema interne Kommunikation und Zusammenarbeit in einem ganz speziellen Sektor unterwegs. Und für uns ist es eben nicht so sehr der technische Prozess, der eine Rolle spielt, sondern es ist die Art und Weise, wie in Unternehmen kommuniziert wird, wie zusammengearbeitet wird, welche Führungskultur dort herrscht, welche Kultur auch des Miteinanders eine Rolle spielt. Und wir haben erlebt, dass gerade das Thema digitale Zusammenarbeit eben sehr früh, beispielsweise bei Telekommunikationsunternehmen, bei Software- und IT-Unternehmen, später dann bei den Hightech-Unternehmen frühzeitig eingeführt worden ist. Dann folgte die Industrie, die Automobilindustrie beispielsweise. Jetzt ist es so, dass wir relativ viel zum Beispiel für Versorgungsunternehmen arbeiten, die irgendwo schon an der Schnittstelle zwischen Industrie und Verwaltung vielleicht stehen. Und wer noch sehr zögerlich unterwegs ist, das ist tatsächlich die öffentliche Verwaltung. Ja, und dort haben wir also große Unterschiede. Ich möchte aber noch mal was zum Thema Veränderungsprozesse sagen. Bei uns geht es dann immer um Veränderungen von Arbeitsweisen, von Kommunikationsweisen. Und da wird es sehr, sehr menschlich. Und Veränderungen, von ja, die Menschen direkt in ihrer Art und Weise betreffen, die sind natürlich immer eine Herausforderung. Und ein kurzes Beispiel vielleicht, was digitale Plattformen, Lösungen am digitalen Arbeitsplatz immer herbeiführen, ist ein hohes Maß an Transparenz. Und wir alle wissen, dass in klassischen, althergebrachten Führungsstrukturen, dass der Begriff zählt, Wissen ist Macht. Ja, und plötzlich werden Führungskräfte, die 20 Jahre nach diesem Prinzip geführt haben, konfrontiert mit einer ganz großen Offenheit. Und das ist eine ganz große Veränderung. Und diesen Prozess, den muss man begleiten. Unsere Beratungsangebote dazu heißen im Englischen Change and Adoption, wo es letztlich darum geht, Führungskräfte und Mitarbeiter heranzuführen an neue Arbeitsweisen, ihnen zu zeigen, wie ich in einem solchen Umfeld dann kommuniziere, wie ich zusammenarbeite und welche Vorteile das auch für mich als Führungskraft hat. Aber es ist ein Lernprozess, der begleitet sein will.
Ich erinnere mich, ich habe auch eine Weile bei der Salt Solutions im Bereich Marketing gearbeitet und ein großes Learning war da, und das hat der CEO der Telefonica Deutschland AG, Thorsten Dirks, ganz treffend vor ein paar Jahren formuliert: Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Genau bei dem Punkt möchte ich nochmal nachhaken. Man muss ja erstmal an diese ganzen Prozesse rangehen, und ich kann mir vorstellen, um nochmal den Menschen in den Fokus zu stellen, dass das bei einigen auf Abwehrhaltung trifft.
Na, zunächst mal ist das ein sehr plakativer und harter Spruch. Und der ist an sich nicht falsch. Jetzt, was erleben wir denn gerade? Interessant ist, wenn wir uns die Frage stellen, was meinen wir denn, wenn wir Prozess sagen? Und vor 20 Jahren waren Prozesse, die man digitalisiert, waren ganz klar Belegflussprozesse und Informationsflussprozesse. Da ist man sehr strukturiert vorgegangen. Und daneben gibt es natürlich viele Prozesse im Unternehmen, die eigentlich durch situatives Handeln gebildet werden. Ganz einfaches Beispiel: Ich habe ein Problem mit meiner Lohnabrechnung, ich rufe mal in der Verwaltung an. Das ist, am Ende könnte das auch ein Prozess sein, aber ich empfinde ihn nicht als solchen und die Kolleginnen der Verwaltung auch nicht. Und was wir im Moment erleben, ist gerade durch den viel, viel stärkeren kollaborativen Ansatz in den Techniken, das ist genau das, was Dirk mit seiner Kommunado dort treibt, kommen Lebensbereiche im Unternehmen in die Reichweite, Prozess zu sein. Ja, also da kommen Dinge, die man tut, die man bisher gar nicht als Prozess verstanden hat. Die hatten weder eine Nummer noch einen Namen noch einen Plan, ja, wären plötzlich prozessrelevant. Und dann ist die Frage, ja, ist das jetzt ein guter oder ist das ein schlechter Prozess, ist erstmal die zweite Frage. Die erste Frage ist das ein Prozess? Und worin besteht er denn? Wer sind denn die Akteure? Was tun die denn da? Und so wird aus einem Alltagserleben aus einer Situation wird plötzlich Prozess. Das ist in mittelständischen Unternehmen ein richtiges Problem, weil man dort eben häufig gar kein Gefühl und für den Prozessbegriff hat. Das ist natürlich in einem Weltkonzern eine andere Sache. Da ist Prozessgestaltung und Prozessorientierung überhaupt mal eine Überlebensvoraussetzung, sonst geht es nicht weiter. Aber in einem 500-Mann-Company für viele Themen wird man ein Fragezeichen ernten, wenn man nach dem Prozess fragt. Und trotzdem kommen diese Prozesse jetzt in den Fokus.
Da habe ich noch mal eine etwas andere Sichtweise drauf. Wir erleben in unseren Kundenprojekten ganz häufig, dass man natürlich über die Prozesse spricht. Und auf der einen Seite schaut man dann, dass Prozesse, die sehr, sehr standardisiert sind, die sehr häufig gleichartig abgewickelt werden, wo sehr viel Routine drin steckt, da gibt es natürlich ganz stark den Trend, das möglichst zu automatisieren, über einen Selbstservice abzuwickeln, um am Ende auch den personellen Aufwand zu reduzieren. Fachkräfte sind überall knapp. Da wird also rationalisiert. Am anderen Ende haben wir natürlich Prozesse, wo mehr Flexibilität gebraucht wird, wo das Standardvorgehen manchmal die Arbeit behindert, wo man dann auch langsam wird, weil der eine auf den anderen wartet. Und dort erleben wir eher, dass früher sehr starr definierte Prozesse, vielleicht auch starr mit Software abgebildete Prozesse wieder zurückgebaut werden und dass man mehr auf eine flexible Zusammenarbeit setzt, die dann aber typischerweise nicht mehr, jetzt rufe ich eben in der Personalverwaltung an, sondern ich habe eine Möglichkeit, einfach an der Stelle einen Kommentar zu hinterlassen oder ein Ticket aufzumachen, eine Anfrage zu stellen und dann wird mir sehr flexibel geholfen, ohne dass ich einem starren Vorgehen folgen muss. Also das sind so zwei Trends, die wir sehen.
Wir hatten im Vorgespräch, aber ich komme nochmal zurück, Bernhard, auf Mittelstand und Großkonzern. Ich würde da jetzt in der ersten Instanz keine Unterschiede sehen. IT-Projekt ist IT-Projekt. Wo genau liegen die Unterschiede zwischen Mittelstand und Großkonzern? Du hast gerade schon mal angesprochen, vielleicht kannst du da nochmal tiefer eingreifen.
Ja, das eine war ja, was wir beredet haben, die Sicht auf den Prozess und wie viel Prozess habe ich und habe ich ihn im Fokus und will ich für ihn was tun. Und da unterscheiden sich Mittelstand und Großindustrie erheblich, aber die zweite Sache sind schlichtweg die Möglichkeiten. Ein IT-Projekt ist ein IT-Projekt, wenn beide Seiten das gleiche Geld haben, mal ganz platt ausgedrückt. Das hat der Mittelständler aber nicht. Das hat er schon deshalb nicht, weil die Prozesse, auch wenn er 1000-mal kleiner ist als ein Großkonzern, er nicht 1000-mal weniger Prozess hat, sondern gewisse Grundprozesse hat halt jeder. Egal wie groß er ist. Und das bedeutet, um die adäquat, um eine gleiche Prozessabdeckung zu kriegen, 50% meiner Prozesse sind digital, einfach mal so gesprochen, muss ein Mittelständler tendenziell viel mehr von seinem Jahresumsatz in die IT stecken, als es ein Großkonzern müsste. Da gibt es also ganz klare Skalierungseffekte, die ein Mittelständler nur begrenzt hat, weil er einfach so groß nicht ist. Aber es gibt keine kleinen IT-Projekte, dann kann man es halt nicht machen. Eine SharePoint-Implementierung ist unter einem bestimmten Betrag nicht zu haben. Eine SAP-Inbetriebssetzung genauso wenig. Und das skaliert nicht beliebig nach unten. IT ist kompliziertes Gewerbe, da braucht es Know-how. Know-how kostet Geld und sowohl die Großkonzerne als auch die Mittelständler greifen auf die gleichen Ressourcen zurück. Nämlich auf Firmen wie Comunato, auf Firmen wie Salt, auf Firmen wie Accenture. Und diese Firmen machen im Preis keinen Unterschied, ob das nun ein mittelständischer Kunde oder ein großer Kunde ist. Die Stunde kostet, was sie kostet.
Es gibt ja auch vielleicht Bereiche, wo ihr sagt, digitale Lösungen sind da nicht so effektiv. Gibt es auch Kunden, wo ihr sagt, nein, in dem Bereich hat es keinen Sinn, etwas zu digitalisieren?
Das kommt immer wieder vor. Und da geht es nicht immer nur um die Frage, ob man jetzt etwas digitalisiert oder nicht digitalisiert, sondern die Frage, ob man ein Projekt macht oder nicht macht, ob man eine bestimmte Lösung, die der Kunde vielleicht favorisiert, ob man die wählt. Für uns ist immer ganz klar, dass wir, auch wenn der Kunde es noch so gerne möchte, wenn wir nicht überzeugt davon sind, dass es eine gute Lösung für den Kunden ist, dass es auch das Geld wert ist. Bernhard hat gerade sehr schön gesagt, die Stunde kostet, was sie kostet und die wird immer teurer. Es ist am Ende wichtig, dass das, was wir leisten, auch den Mehrwert beim Kunden schafft. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir das nicht leisten können, dann sagen wir ein Projekt auch ab.
Es gibt einen zweiten interessanten Gedanken. Es hängt nämlich nicht nur davon ab, wie lohnend erscheint das Ziel des Projekts, sondern auch, wie gut sind die Voraussetzungen? Und Voraussetzungen sind nicht nur auf Kundenseite, sondern auch rein in die Technik. Wie weit ist die Technik? Habe ich ein schönes Beispiel. Vor 25 Jahren kam die Dresdner Müllabfuhr. Der IT-Leiter der Dresdner Müllabfuhr zu mir hat gesagt, wir wollen uns vorstellen, alle Mülltonnen kriegen einen Chip und wir machen eine automatische Routendisposition und jede gesperrte Straße und jeder vollgestellte Hinterhof wird automatisch berücksichtigt und die Müllfahrer, die sehen, dass eine Einfahrt zu ist, melden das zurück. Fand ich eine tolle Idee, war in keiner Weise umsetzbar, weil es noch keine automatischen Routendispositionssysteme, keine Geoinformationssysteme und all diese Dinge alle nicht gab. Heute ist das Realität. Und meine Mülltonnen haben natürlich einen Chip. Ja? Und die Müllautofahrer machen genau das, was ich vor 25 Jahren gerne gemacht hätte. Aber mit den damaligen Mitteln wäre das Forschung geworden und nicht Implementierung.
Das heißt, an manchen Stellen muss man dann auch einfach mal sagen, die Zeit ist noch nicht reif dafür und es gibt andere Punkte, wo es wichtiger ist, in die Technologien zu stecken. Ist es ein Fluch oder ein Segen, diese immer leistungsfähigeren Technologien? Ist da ein gewisser Druck auch auf den Firmen, da mitzuhalten?
Es ist ein ständiger Wettlauf natürlich mit der Entwicklung der Technologie, auch mit den Anforderungen der Kunden. Und ja, an jeder Technologie steckt immer auch ein Stück Fluch und Segen. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Ne? Wir nutzen gerade Microsoft Teams oder auch andere Webconferencing-Systeme. Wir haben in der Pandemie alle erlebt, wie segensreich es war, diese Technologien zur Hand zu haben. Wir konnten unser Geschäft nahtlos fortsetzen, gerade wir in unserer Branche, aber auch viele Kunden konnten auf diese Weise weiterarbeiten aus dem Homeoffice heraus. Und auch für die Balance zwischen Familie und Arbeit sind solche Kommunikationsmittel einfach ganz wunderbar. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir heute in dicht gepackten Terminkalendern von Webkonferenz zu Webkonferenz laufen, unsere Arbeitszeit sehr, sehr verdichtet ist, ja, dass auch alles anstrengend ist, ständig auf dem Bildschirm zu schauen. Hier ist also auch ein Stück weit Fluch dabei und ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Monaten, wenn diese Pandemie hoffentlich mal zu Ende geht oder zurückgeht, dass wir wieder einen Weg zurücksehen werden, nicht in nur noch Büro und nur noch persönliche Treffen, aber in eine gute Balance zwischen dem persönlichen Kontakt und einer digitalen Kommunikation.
Siehst du neben der Pandemie noch andere Treiber, die du dir vielleicht wünschst oder die es gegeben hat, die diesen digitalen Fortschritt gebracht haben?
Da gab es eine ganze Reihe von Treibern und wir haben ja auch schon vor der Pandemie mit diesen Technologien selber gearbeitet, was ganz klar ist und was durch den Klimawandel und jetzt vielleicht auch durch die Energiekosten nochmal ganz deutlich wird. Es macht einfach keinen Sinn, für einen Ein-Stunden-Termin nach München, Frankfurt oder gar New York zu fliegen. Das kann ich einfach viel zeit- und ressourceneffizienter und auch für jeden Einzelnen kräfteschonender online abwickeln. Und das sind ganz starke Treiber, gerade die Globalisierung. Ja, ich denke, der Bernhard kann ein Lied davon singen, im internationalen Unternehmen wird unglaublich viel international kommuniziert. Das wäre in dieser Effizienz, wie wir das heute über digitale Kommunikationsmittel möglich machen können, wäre das mit klassischer Reisetätigkeit überhaupt nicht mehr zu bewältigen.
Also nicht nur klassische Reisetätigkeit, mir kommt gerade der Gedanke, wie haben wir denn vor 3 Jahren noch über das Thema Videokonferenz nachgedacht? Da saßen wir in einem Videokonferenzraum, ja, haben ein Tischmikrofon hin und her geschoben und in die Kamera geschaut. Und die Gegenseite hat es schlecht verstanden und wir haben die Gegenseite nur teilweise gesehen. Das war grauenvoll. Ja, und dann kam die Pandemie und wir haben plötzlich gemerkt, es war völlig der falsche Ansatz. Der einzig brauchbare Ansatz ist, jeder dezentral vor seinem Gerät. Und plötzlich hat man Videokonferenzen, die ich auch selbst erlebt, aus dem Auto mit dem Telefon mache. Natürlich steht das Auto am Straßenrand, aber ich sitze drin. Ja? Und es geht. Und es geht in der gleichen Qualität und Effizienz. Und ein Kollege ist eben aus Indien und 2 aus Amerika. Und es geht. Und man hat das Gefühl, man sitzt umeinander. Das ist ein Ansatz, den haben wir damals alle nicht gesehen, dass man es so machen muss. Und in der Pandemie hat es keine 14 Tage gedauert. Und es war allen klar, dass das genau der Pfad ist.
Und so ist es dann wahrscheinlich auch in den Unternehmen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn man einen Change-Prozess ansteuert, dass das erstmal auf Abwehrhaltung trifft. Aber wenn die Menschen letztendlich mit diesen Tools arbeiten und sehen, dass es vieles vereinfacht und verbessert, dann ist wahrscheinlich da auch die Stimmung viel besser. Gibt es denn so digitale Transformation? Für mich, diese neuen ganzen Technologien, ist auch immer irgendwie die Lösung für diese großen Probleme wie Klimawandel etc. Sagt ihr, das ist das Nonplusultra, dass diese digitalen Lösungen quasi große Probleme auch in Zukunft lösen können und das Einzige? Also, ich habe mich vielleicht gerade ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
Digitale Technologien werden bei der Lösung aller Weltprobleme eine große Rolle spielen. Sie werden nicht, es ist nicht das allein Seligmachende und die einzige Lösung, aber schauen wir auf den Klimawandel. Ja, effiziente Energienutzung kann man eben durch digitale Lösungen mit voranbringen. Ja, verteilte Energieerzeugung über Solaranlagen, das alles zu orchestrieren, das ist ein riesiges IT-Projekt. Und das wird also eine große Rolle spielen. Wenn wir in den Bereich der Gesundheit schauen, ja, wenn wir zum Beispiel Krebs heilen wollen, ja, dann ist es eben wichtig, da gibt es diese Genomdatenbanken, es gibt die Krebsregister, wo mit künstlicher Intelligenz dann die Möglichkeit besteht, zum Beispiel individuelle Medikationen zu entwickeln. Das alles ist ohne digitale Technologien überhaupt nicht denkbar. Das wird also einen ganz, ganz großen Beitrag leisten.
Also man kann durchaus in dem Nahbereich gucken. Wir reden gerade, wie kommen wir vom Gas und den fossilen Brennstoffen weg, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn man sich anguckt, was es bedeutet, mit den Launen der Natur klarzukommen, ne, wann der Wind weht und die Sonne scheint oder auch nicht, dann wird einem klar, das Ganze ist nur noch mit einer unerhört schnellen Steuerung zu erledigen, die alle Aspekte umfasst. So was geht nur digital. Das kann keine noch so gute Truppe von Netzdisponenten in einer Leitstandszentrale machen, in der Geschwindigkeit und Vielfalt mit den Instrumenten von vor 40 Jahren. Und das erleben wir gerade und wir erleben es auch direkt hier in der Firma. Wir sind beteiligt an einem dieser großen Stromleitungsprojekte von Nord nach Süd, die eben dafür sorgen wird, dass ab 2028 der Strom von der Nordsee auch in Bayern aus der Steckdose kommt.
Und wir haben dazu ganz spannende Unternehmen, auch hier im Silicon Saxony. Vielleicht wollt ihr ja mal einen Podcast mit der Firma KiwiGrid machen, die genau in diesem Bereich von Smart Grids unterwegs ist.
Genau, apropos Silicon Saxony, du bist ja da auch im Arbeitskreis, als Vorstandsvorsitzender auch im Arbeitskreis Software tätig. Wie wichtig ist denn dieser Austausch der verschiedenen Softwarefirmen hier im Raum Silicon Saxony?
Das Silicon Saxony ist ja ein einzigartiges Netzwerk und ein einzigartiger Verband der Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weitere Player aus unterschiedlichen Branchen zusammenbringt. Wir haben die Halbleiterbranche, wir haben die Softwarebranche, wir haben die Industrie und die Vernetzung der Unternehmen, der Austausch, gerade auch branchenübergreifend. Das ist das Wichtige, das ist auch das, was ich als Vorstandsvorsitzender versuche voranzubringen. Und in den einzelnen Teilbranchen wird natürlich auch eng zusammengearbeitet. Da haben wir im Verein unsere Fachbereiche und der Fachbereich Software ist einer davon. Und da ist noch ein Stück Weg zu gehen. Wir haben, die Softwarebranche ist eine sehr dynamisch wachsende Branche. Wir suchen weiter Mitglieder auch in diesem Bereich. Und gerade mit dem Angebot neuer Arbeitskreise in Richtung Cloud Transformation, in Richtung Datenschutz und Datensicherheit haben wir neue Angebote geschaffen. Unser KI-Arbeitskreis beispielsweise oder auch Smart Systems Arbeitskreis. Das sind die, wo das Leben des Vereins spielt und wo Unternehmen sich treffen können und sich austauschen können.
Was ich noch ergänzen möchte, also auch wir sind schon sehr lange in genau diesem Softwarearbeitskreis als Firma Mitglied und wollen das jetzt auch im Konzernkontext ausbauen und vertiefen. Aber was ich als mindestens genauso wichtig sehe, ist die Gebündelung der Kräfte. Dass man also sagt, jawohl, hier wird Sichtbarkeit erreicht. Die Region tut sich zusammen und nicht nur um voneinander zu lernen, sondern auch um gemeinsam einen Standpunkt zu vertreten, gemeinsam auch einer Staatsregierung klar zu machen, dass hier Prioritäten sind und was zu tun ist, damit unsere Branche gut weiterkommt.
Ich werde immer wieder gefragt, warum engagierst du dich da so sehr? Und am Ende geht es mir genauso, wie es der Bernhard gerade gesagt hat, wir müssen als Unternehmen hier mitgestalten. Ja, wir sind eine Region im Aufbruch. Der Bundespräsident Steinmeier hat gesagt, es braucht diesen neuen Ruck, ne, der da durch die neuen Bundesländer gehen muss. Genau das erleben wir hier Tag für Tag im Silicon Saxony. Und es gibt noch viel zu gestalten. Und wir arbeiten eben gemeinsam an den Standortfaktoren im Dialog. Auch natürlich mit der Staatsregierung hier in Sachsen. Große Schwerpunkte sind natürlich die gesamte Thematik Fachkräfte, Entwicklung, Ausbildung, Schulbildung, natürlich auch Forschung. Dann geht es um Ansiedlung neuer Unternehmen. Es geht um die Unterstützung von Gründungen, von Gründern, von Startups und um die Vernetzung zwischen den Branchen, um wirklich hier neue Unternehmen entstehen zu lassen, neue Geschäftsmodelle entstehen zu lassen, die eben vor allem dort entstehen, wo unterschiedliche Player disziplinübergreifend zusammenkommen. Also zum Beispiel in unserem Smart Systems Hub, an dem wir ja als Silicon Saxony auch beteiligt sind, na, kommt die Software zusammen mit der Halbleiterindustrie, mit den Mobilfunkentwicklern im Bereich 5G, 6G und an diesen Schnittstellen. Dort entstehen neue Lösungen, wie wir es zum Beispiel in der Robotik sehen, was eben eine ganz starke Verschmelzung ist zwischen Hardware und Software.
Bernhard, ihr habt auch, ne, wenn ihr verschiedene Projekte voranbringt, sind auch immer verschiedene Player mit drin, richtig?
Das wird in diesem Konzernkontext, wo ich mich jetzt bewege, sehr interessant. Und das, was Dirk eben geschildert hat, auf Verbandsebene, dass also Hardware-Leute und Software-Leute und so weiter zusammen sind, erlebe ich gerade im Accenture-Konzern. Dort ist nämlich weltweit eine neue Sparte aufgebaut worden, die nennt sich Industrie X. Und das Besondere ist, dass man dort nicht nur Software für die Industrie, sondern Software im Produkt gleichwertig betrachtet. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, ja. Wenn man sich anguckt, wie viel Software heute im Produkt steckt, ja, die, im simpelsten Kühlschrank oder in einem modernen Auto, wo ganze bezahlbare Funktionalitäten ausschließlich durch Softwarekonfiguration herbeigeführt werden, da merkt man, dass die Software im Produkt genauso wichtig ist wie die Software fürs Produkt. Ja, und das waren bisher völlig getrennte Domänen. Und Accenture hat durch eine Menge Zukäufe, und wir waren halt dabei, mit einem Ruck eine große Einheit geschaffen, um diese Dualität gleichgewichtig zu betreiben. Man sagt, das gehört zusammen. Das sind die gleichen Instrumente. Software wird im Produkt wie für den Prozess mit den gleichen Paradigmen. Die Theorie ist dieselbe. Die Methodik für Softwareentwicklung ist die gleiche. Und also das Wissen braucht man, das dockt direkt an. Und das ist natürlich ein Aspekt, den ich richtig klasse finde und der sicher in einem Großkonzern auslebbar ist, aber der genauso gut in einem guten Verbund wie hier bei Silicon Saxony zu gestalten ist, wo wir auch dafür für beide Seiten die Kompetenzen an Bord haben.
Wie verändert die digitale Transformation das Leben der Menschen? Vielleicht können wir da noch mal kurz eingehen.
Ja, ich würde die Frage mal umkehren. Wie verändert das Leben der Menschen? Wie treibt das Leben der Menschen die digitale Transformation? Wenn wir 30 Jahre zurückgucken, dann war digital nichts für den Privatmann. So, wenn ich überlege, wenn der PC 20.000 Mark kostet, dann ist das was, was hat mit Privatanwendern nichts zu tun. Dort kam also die Digitalisierung ganz klar aus dem Unternehmen oder aus der Hochschule, aber nicht aus dem Privathaushalt. Die Verhältnisse haben sich zum Teil umgekehrt. Tools, gerade so Kollaborationstools, Dirk hat vorhin auf Teams oder Vorläuferprodukte, Skype etc. hingewiesen, die sind uns aus dem privaten Erleben in die Firma gekommen und nicht umgekehrt. Ja, wenn ich mir mal angucke, wie viel Weboberflächen wir heute erleben für Self-Service-Geschichten und so weiter im Unternehmen, dann folgen die in ihrer Gestaltung dem, was wir vor 10 Jahren in jedem Webshop hatten. Ja, also Dinge, die Usability-Sachen, Gewohnheiten, Bediengewohnheiten, kommen nicht mehr ausschließlich aus dem gewerblichen Kontext, die kommen aus dem privaten. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Plötzlich wird das private Erleben, das digitale Erleben, ja letztlich der Kinder, ja, die wir jetzt schon beobachten, wird zur Inspiration und zum Impuls für unsere industriellen Aktivitäten. Das finde ich einen sehr spannenden Effekt.
Und es legt die Latte hoch. Ja, heute haben wir ganz oft Diskussionen mit unseren Kunden, die sagen, das muss so einfach funktionieren wie eine Google-Suche. Das muss vom Design her so bedienbar sein wie Facebook, auch wenn man sich manchmal darüber streiten kann. Aber das sind die Maßstäbe, die gesetzt werden. Und so treibt durchaus die Consumer-IT momentan die Business-IT so ein Stück weit vor sich her. Und ich glaube, das sind viele Herausforderungen nach wie vor auch zu lösen in der Business-IT. Wir haben hier in Dresden einen großen Schwerpunkt, eben nicht im Consumer-Bereich, sondern im Business-Bereich. Und hier gibt es einfach auch ganz viele spannende Jobs, an solchen Themen zu arbeiten. Das fängt beim User-Interface-Designer an, nicht? Also UX-Design, Bedienoberflächen zu gestalten. Und das geht weiter bei der Softwarearchitektur bis hin zur Softwareentwicklung, zum Test, zu Scrum-Master-Rollen und so weiter. Es gibt also ganz tolle Betätigungsmöglichkeiten in unseren Unternehmen hier, in unserer Branche. Und das alles bringen wir hier im Silicon Saxony zusammen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir von hier aus einen guten Beitrag dafür leisten werden, genau diese Business-IT voranzubringen und diese Herausforderung zu meistern, die dieser Bernhard gerade beschrieben hat.
Bin ich genauso überzeugt wie Dirk und deshalb sind wir auch nach wie vor dabei und werden es mit Freude sein.
Ein großartiger Abschlusssatz. Ich danke euch. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Ganz lieben Dank für die Einblicke. Und dass ihr uns daran teilhabt, haben lasst, was ihr da in euren Firmen vorantreibt und wie die Zukunft aussieht. Herzlichen Dank euch beiden.
Vielen Dank an dich, Kirsten, für die charmante Moderation und die Produktion dieses Podcasts.
Sehr gerne.
Wir waren
gerne
dabei. Dankeschön.
Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, das war heute die 4. Folge unseres Podcasts ausgerechnet eingespeichert. Ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. Meine Nachfolgerin Julia Nitschner wird den Podcast übernehmen und ich bin gespannt auf viele tolle neue Themen. Bis dahin, macht's gut!